Deutschlandfunk Interview.
Im Moment sieht es so aus, Herr Orbán bekommt nochmal sein Öl auch über diese feste Leitung, der Rest der Europäischen Union in überschaubarer Zeit eben nicht mehr. Ist das ein fauler Kompromiss oder wie würden Sie das bewerten heute Abend?
Naja, also es wäre natürlich schöner, wenn alle Länder in der EU in der gleichen Richtung am gleichen Strang gezogen hätten. Aber es ist auf jeden Fall ein positives Zeichen, dass jetzt praktisch 90% des Öls nicht mehr in die EU fließen dürfen soll. Die Frage, die sich mir stellt, ist, wie schnell dieses Embargo tatsächlich umgesetzt wird. Wenn das jetzt nur eine Einigung ist, dass man in 6 oder 8 Monaten die Ölimporte stoppt, dann würde ich es dann doch wiederum als einen faulen Kompromiss bezeichnen. Denn in 6 bis 8 Monaten hat Herr Putin sehr, sehr viel Geldeinnahmen, sehr, sehr viele Exporteinnahmen und kann dann tatsächlich von diesen Öleinnahmen noch weiterhin den Krieg finanzieren. Wenn das Embargo heute kommt auf die 90% der Ölexporte Russlands, dann ist das natürlich schon eine bedeutende Entscheidung.
Und wie bewerten Sie das Verhalten von Herrn Orbán? Es gibt die objektiven Probleme. Er ist natürlich abhängiger als andere von diesem Öl. Auf der anderen Seite wissen wir, dass er häufig seine eigene Agenda hat. Wie bewerten Sie sein Verhalten?
Ja, also es gibt tatsächlich die objektive Abhängigkeit, da stimme ich zu. Aber es hat natürlich schon auch ein Geschmäckle. Orbán ist sehr eng an Putin dran und auch ideologisch hat er immer wieder mit ihm zusammengearbeitet. Also insofern denke ich schon, dass es da tatsächlich ein bisschen Geschmäckle hat.
Kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, was möglicherweise eher hinter den Kulissen debattiert wird, der EU-Beitritt der Ukraine. Meine Frage an Sie lautet, ist die Debatte nicht ein Stück weit schief? Es wird ja häufig in der Öffentlichkeit so debattiert, als wenn es da um Wohlgefallen oder einfach eine ausschließlich politische Entscheidung geht, wohingegen die Kriterien, also ich nenne mal Rechtsstaatlichkeit, Korruption, sowas bei der Ukraine, alles ja bisher deutlich unter dem Niveau liegt und da drücke ich mich jetzt zurückhaltend aus, was in Europa üblich ist. Wie sehen Sie diese Debatte?
Ja, also ich glaube, man muss hier eigentlich 2 Dinge unterscheiden. Das eine ist die aktuelle Debatte, was für ein Signal geben wir der Ukraine, was für eine Perspektive wird diese Ukraine haben, wenn dieser Krieg vorbei ist. Es ist klar, dass die Ukraine keine nennenswerten Beziehungen zu Russland in der Zukunft haben wird. Das heißt, die Ukraine muss eine Perspektive in Europa bekommen und ich denke, wir müssen als Europäer diesem Land in gewisser Weise nicht nur dankbar sein, sondern auch wirklich anerkennen, dass es sich klar westlich orientiert hat und stark wirklich hier in dieser Situation gehandelt hat. Also insofern ein starkes, positives Signal an die Ukraine halte ich für politisch für absolut notwendig. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass die Ukraine morgen EU-Mitglied sein wird.
Also ich sag's mal zugespitzt, für Ihre politischen Überlegungen, bekommen die einen Rabatt oder bekommen sie den eben nicht?
Nein, also den Kandidatenstatus, denke ich, sollten sie jetzt kriegen. Und das halte ich auch gerechtfertigt und ich sehe nicht, warum man die Türkei jahrzehntelang jetzt schon als einen Kandidaten nennt, die Ukraine aber nicht diesen Status haben sollte. Also da, finde ich, kann man durchaus das vergleichen und insofern würde ich den Kandidatenstatus geben. Aber natürlich haben Sie recht, die Vollmitgliedschaft erfordert natürlich dann im Laufe der Jahre, dass man viele, viele Dinge erfüllt, bevor man da überhaupt hinkommen kann.
Ich habe jetzt mal die Beispiele Rechtsstaatlichkeit und Korruption genannt. Wenn ich die Indizes mir anschaue, bei der Korruption steht das Land, wenn ich es richtig im Kopf habe, auf Platz 122 in Europa. Das ist das schlechteste Land in Europa. Das ist natürlich schon mal eine Hausnummer, oder?
Ja, absolut. Also das Korruptionsthema in der Ukraine ist ein riesiges Thema. Ich glaube persönlich, dass Präsident Zelensky da doch auch einen erheblichen Gegenakzent gesetzt hat, auch schon vor dem Krieg. Aber klar, da gibt es viel zu tun und ich würde auf jeden Fall es so sehen, dass wenn es dann zu einer Wiederaufbauphase irgendwann nach hoffentlich am baldigen Ende dieses Krieges kommt, dass dann natürlich der Wiederaufbau ganz klar gekoppelt ist an klare Konditionalität, sodass sich die Rechtsstaatlichkeit, die Korruption in diesem Land verbessert. Denn es ist klar, man kann ein Land selbst auf dem Niveau der Ungarn bei der Korruption bereitet es uns ja schon erhebliches Kopfzerbrechen. Und insofern müssen wir da sehr genau natürlich auch aufs Geld gucken, wenn irgendwann mal das tatsächlich ernst wird.
Die andere Debatte, die hat der Macron angestoßen, lautet, die inneren Mechanismen der EU müssen sich ändern. Das ist das eine Stichwort Einstimmigkeitsprinzip. Oder es muss möglicherweise auch andere Formen der Zusammenarbeit geben können. Mindestens ja für eine Zwischenphase oder darüber hinaus. Wie sehen Sie beides?
Ja, ich finde das politisch und intellektuell interessant. Aber ich muss sagen, politisch fehlt mir da in der derzeitigen Situation tatsächlich die klare Botschaft. Ich glaube, intellektuell ist es richtig, wir müssen die EU reformieren, wir müssen auch andere Formen der Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn finden. Das ist außer Frage, dazu habe ich selber auch geschrieben. Aber in der aktuellen Situation, in der wirklich die Ukraine in dieser sehr, sehr schwierigen Lage ist, braucht es meiner Meinung nach ein klares Signal sowohl aus Berlin wie auch aus Paris, dass man wirklich dieses Land ernst nimmt und in irgendeiner Art und Weise in der europäischen Familie willkommen heißen wird. Und diese Botschaft kommt leider derzeit weder aus Berlin noch aus Paris und führt insofern zu erheblichen Frustrationen in der Ukraine und hilft auch der Ukraine wirklich nicht, da den Gegner zu überwinden und eben klar und Stärke gegenüber Russland zu zeigen.